Grüße und willkommen zurück bei Immovision, eurem Podcast für nachhaltige Immobilienentwicklung. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch aus Dresden zugeschaltet und dafür übergeben an meinen Co-Host und sehr guten Freund Niklas Gutenberger, der euch aus Berlin begrüßen darf.
Ja, willkommen zurück. Und ich hatte tatsächlich gestern Abend erst ein Gespräch, wo jemand neu anfangen wollte mit dem Immobilienthema und dann wir irgendwann dabei rausgekommen sind, ja, wie mache ich das mit der Finanzierung? Brauche ich da so eine Drei-Banken-Strategie und so weiter? Und ja, deswegen passt das ganz gut, dass du uns da vielleicht mal ein Stück weit durchführen kannst. Lieber André, wer bist du eigentlich? Was machst du? Und ja, was ist so dein Kernthema am Tag?
Guten Morgen zusammen. Erstmal danke für die Einladung und wer ich bin, das frage ich mich tatsächlich schon. Ich glaube, das frage ich mich bis heute sogar noch. Was ich mache, das weiß ich schon mittlerweile. Ich Tinder Banker, Bankerin und Immobilieninvestoren. Was das genau bedeutet, erkläre ich gerne später auch nochmal. Ich bin aber selber auch zur Historie investiert seit über 10 Jahren in Immobilien im Raum NRW, komme ursprünglich aus Dortmund, lebe jetzt im süddeutschen Raum auf dem Ländle, würde der Schwabe sagen.
Ich sage, nimm uns doch mal mit in deine Geschichte. Wie hast du vielleicht deine ersten Schritte gemacht? Ich sage mal, auch die Art von Firma, die du gegründet hast, das ist ja keine Sache, die man von heute auf morgen sich mal so überlegt. Wie sind da so die verschiedenen Schritte, in welcher Geschwindigkeit euch durchlaufen? Was gab es vielleicht für Vorteile, die du hattest? Was gab es vielleicht für Schwierigkeiten? Gib uns gerne mal deine Story mit.
Ja. Also tatsächlich ist das Unternehmen, was wir heute haben, ja nicht das erste Unternehmen dieser Art, was wir haben. Wir haben ja damals bereits eine Unternehmung gründen dürfen, die wir leider abwickeln mussten, weil es da zu internen Problemen kam zwischen den Gesellschaftern. Das ist also schon eine etwas längere Geschichte, die wir dieses Thema verfolgen, nämlich knapp über 5,5 Jahre. Wie bin ich überhaupt dahin gekommen? Wir haben initial selber als Immobilieninvestoren damals Banken gesucht, Bankpartner gesucht und haben immer gerne selber mit der Bank sprechen wollen. Hatten bloß nicht die Zeit und die Muße und auch das Wissen, genau zu wissen, wer macht jetzt eigentlich was, in welcher Region, wer ist denn überhaupt gerade offen für etwas, weil ich kann ja theoretisch noch auch die Karte aufschlagen und gucken, okay, welche Bank sitzt dort. Ne? Das kriege ich relativ schnell identifiziert, ist die aber gerade offen für das Geschäft, macht die genau dieses Geschäft oder gibt es vielleicht sogar noch eine andere Bank außerhalb, die dieses Geschäft macht, das wussten wir nicht. Da ist die Idee entstanden. Ich durfte in der alten Unternehmung sehr, sehr viel lernen. Ich hätte mir garantiert auch selber gewünscht, dass das ein bisschen anders gelaufen wäre, weil ich selber gut investiert war in diesem Unternehmen. Im Nachgang sage ich aber auch, es ist ein riesen Learning, was ich mitnehmen durfte, dieses Unternehmen abzuwickeln. Und welcher Unternehmer sagt nicht nach 2-3 Jahren, ich hätte mal gerne neu angefangen, weil ich hätte das und das anders gemacht. Genauso ist das. Freiwillig habe ich es nicht gemacht, aber wir haben es gemacht und dementsprechend versuchen wir die positiven Outcomes daraus mitzunehmen.
Ja, du hast gerade schon ganz treffend so gesagt, du tinderst eigentlich den Banker und denjenigen, der eine Finanzierung suchst. Sag doch vielleicht mal zu Beginn, wie können wir uns das vorstellen? Also vielleicht mal aus der Sicht des Investors. Ich gehe jetzt auf eure Plattform und wie geht's dann weiter?
Ich würde gerne einmal aufzeigen, was sind denn aktuell die Herausforderungen, die wir haben. Auf Basis dessen kann ich dir ganz genau sagen, was wir tun, weil so kann man das, glaube ich, auch ganz gut verstehen. Die aktuellen Herausforderungen, die erste habe ich ja gerade schon genannt, ne? Also auf Investorenseite. Wer macht eigentlich was und wer hat gerade Zeit und wer hat gerade Lust? Und sei es nur mal drum, dass du mit einem Banker zusammensitzt, der früher über einem Kiosk gewohnt hat und willst ein Haus kaufen mit einem Kiosk und der hat einfach aus seiner Kindheit da unheimlich bescheidene Erfahrungen mitgemacht. Ne? Dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Geschäft dort nicht zu gewissen Bedingungen platzieren können. Zweiter Punkt ist, die klassischen Systeme im Bereich der Baufinanzierung sind nicht darauf ausgelegt, uns als Immobilieninvestoren zu finanzieren. Das heißt, die sind auf Endkunden ausgelegt, die sind auf ein klassisches Eigenheim ausgelegt, ich sag mal ganz einfach auf 3 Lohnabrechnungen, Steuererklärung fertig. Ne? Auch von der Definition her, sobald du mal mit einer Holdingstruktur kommst, komplexeren Beständen, bist du da raus. Da wird ein bisschen getrickst und da muss man hinterher wieder ein bisschen zurechtbiegen. Aber sowas richtig Rundes ist das halt auch nicht. Und der dritte Punkt ist, es gibt ja Lösungen, die Ähnliches versuchen, aber die entweder auf ein kleineres, lokaleres Bankennetz zurückgreifen oder halt wieder auf die Systeme, die halt verbogen werden. Also was machen wir? Wir akquirieren zurzeit tatsächlich bundesweit jede Bank für unsere Lösung neu. Letzter Punkt, den wir haben, und dann kommen wir auch zum eigentlichen System. Die viele Lösungen draußen am Markt, die es zumindest versuchen, haben eine fallbezogene Eingabe einer Finanzierungsanfrage und auch eine fallbezogene ja, Aufnahme einer Bonität, die zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, das macht es für Banken aber auch nicht gerade einfacher zu sehen, wie hat sich ein Kunde eigentlich entwickelt. Ne? Habe ich da ein gutes Bauchgefühl bei oder ein schlechtes? Und wir bieten unseren Kunden zukünftig auch jetzt schon zu teilen an, ihre Daten komplett bei uns abzulegen in einem Datenraum, in einem kostenlosen Datenraum, wo Selbstauskünfte, Holdingstrukturen, gemeinsame Arbeit in den Holdingstrukturen mit meinen Geschäftspartnern, ohne dass der aber meine Selbstauskunft sieht, plus die digitalen Immobilienlisten. Also jede Immobilienliste, ihr kennt das als Investoren, ihr habt eure Immobilienliste, stehen Restschulden drauf, etc. und so weiter. Die aktualisieren sich bei uns automatisch. Ich hinterlege für jedes Objekt die Dokumente und fertig. Das heißt, ich habe eine saubere Datenbasis, mit der ich auch ganz viele, viele tolle Sachen hinten raus noch machen kann. Aber es wird jetzt, glaube ich, so für den ersten Schritt mal die Zeit sprengen, weil ich erhöhe einfach gleichzeitig unheimlich die Qualität für die Banken. Andere Seite kurz. Banken haben mehrere Herausforderungen zurzeit. Die Burnout-Rate in einer Bank ist überdurchschnittlich hoch in der Branche. Gleichzeitig haben die mehr als genug Anfragen. Also wenn ich zu den Banken komme, dann sagen die mehr, wir haben doch mehr als genug Anfragen. Ich so, ja, ich weiß, deswegen bin ich hier. Ne? Die setzen aber bis zu, ich habe jetzt mit einer Bank gesprochen, die setzt 2 Vollzeitstellen pro Jahr dafür ein, Geschäft abzulehnen. 2 Vollzeitstellen. Überleg mal, was die an Geschäft abwickeln könnten, wenn sie das richtige Geschäft hätten. Wiederum hin raus. Und gleichzeitig findest du aber auch keine neuen Leute. Das dreht zwar gerade ein bisschen mit KI und Ähnlichem, ne? Aber du findest keine neuen Leute, hast inflationsbedingt steigende Vertriebsziele. Auch das ist vollkommen normal. Eigentlich ist das so ein Teufelskreis, den du hast. Also ist eine der wenigen Möglichkeiten für eine Bank, das noch zu optimieren, weil wir sind zwar rechtlich Vermittler, aber für die internen Mitarbeiter, nicht für die Vermittleransprechpartner, ne? Indem ich den Eingang, die Qualität im Eingang erhöhe und noch treffender platziere und Kleinigkeiten löse, die einfach mich vielleicht pro Tag 10x5 Minuten, aber das ist halt auch eine Stunde, kosten. Ja. Genau, das ist das, was wir tun. Am Ende des Tages geht der Investor hin, schreibt sein Finanzierungsgesuch aus, geht einmal bei uns durchs Clearing, also durchs menschliche Clearing, was KI unterstützt wird, perspektivisch auch. Kriegt da nochmal das Okay, da geht nochmal ums Bauchgefühl, weil ich glaube auch nicht, dass eine reine KI in der Marktfolge sinnvoll ist. Ich glaube, du brauchst in unserem Geschäft immer so ein bisschen das Bauchgefühl des Menschen nochmal on top. Dann geht es in die Maschine wieder und wird den Bankpartnern ausgeschrieben, anonym, die dort wiederum sich für diese Art von Assetklasse, Art von Kunde etc., ich sage es mal, registriert haben. Auch die Bank zahlt übrigens bei uns keinerlei Grundgebühren. Die Bank schaut sich dich, euch dann an, anonym, aber mit allen harten Bonitäts-KPIs. Und kann dann sagen, okay, ja, ich hätte gern 10% EK mehr und das Ganze geht zurück zu dir. Du suchst dir 3 Banken aus. Was machen wir also eigentlich? Normalerweise gehst du zu einer neuen Bank, machst einen Termin digital, persönlich, wie auch immer, führst ein tolles Gespräch mit einem Kaffee und stellst hinterher fest, ach verdammt, genau dieses KPI, idealerweise am Ende des Termins und nicht später, ne? Genau dieses KPI passt nicht zu uns. Nettes Gespräch, sehen wir uns irgendwann mal wieder. Das drehen wir um. Erst die harten Fakten, auf die die Bank nicht verzichten kann. Und dann, nachdem beide Seiten Ja gesagt haben, bei den maximal 3 Banken, das persönliche Gespräch.
Dann darf ich da vielleicht mal reingehen. Ich bin ja als hauptberuflicher Immobilienfinanzierer mit den ganzen Plattformen sehr gut vertraut. Und das, was du gerade beschreibst, ist eine Sache, die uns ja in der Täglichkeit begegnet, dass Banken sagen, wir wollen keine Immobiliensammler. Alles, was 3 oder 5 oder mehr Banken sind oder Immobilien hat, ist uns zu anstrengend. Das können wir im Filialgeschäft machen, also vielleicht nur mit einer Honorarlösung, nur mit Direktkontakten. Also genau das eigentlich, was du ansprichst. Und auch, ich möchte nochmal betonen, ich habe Banken gesprochen. Das war letztes Jahr im April um die Osterzeit ein ganz großes Thema. Die sind komplett überfordert, mit 3 bis 6 Wochen Bearbeitungszeit in die Osterzeit gestartet und da hat niemand die Zinsen dann erhöht in der Bank. Und als die Leute aus dem Osterurlaub wiederkamen, war der Schreibtisch 3-mal so hoch gefüllt und ungefähr die Hälfte der Mannschaft hat sich versetzen lassen oder gekündigt. Also es gibt ja diese personellen Anforderungen und es gibt auch diese Schwierigkeit in der Geschäftsabwicklung. Und man muss auch sagen, seit Ende letzten Jahres ja auch von der BaFin nochmal deutlich stärker forcierte Auflagen, die Banken dauerhaft eigentlich erfüllen müssen. Wie nehmt ihr da die Bankgespräche wahr? Wie ist da die Offenheit? Was für Banken stechen da besonders raus, die sagen, okay, wir haben Lust, uns da reinzudenken? Weil ich kann mir auch schwer vorstellen, dass das alle Banken gleichmäßig abbilden und abwickeln können?
Schöne Antwort jetzt, es kommt darauf an. Wir haben Folgendes gemacht für die Bank, das vielleicht vorweg. Wir haben die Hemmschwellen in jeglicher Art und Weise so weit reduziert, dass es eigentlich ein No-Brainer ist, mit einer Bank mit uns zusammenzuarbeiten. Wir sind nicht MA-Risk relevant, wir sind außen vor, also nicht Plattform, nicht tiefenintegrationsrelevant. Wir haben keinerlei Grundgebühren für die Bank. Die Bank benötigt nichtmals eine Integration und muss noch nichtmals bei uns auf die Plattform gehen, die Deals anzuschauen. Das landet nämlich über den Sommer, bauen wir das zu Ende, im Postfach des Firmenkundenberaters oder des Ansprechpartners als E-Mail, wenn er möchte. Er kann auf die Plattform, muss aber nicht. Aber ich muss doch dem Mitarbeiter dann nicht noch erklären, ja, du musst jetzt deine Arbeitsweise verändern, weil dann habe ich doch mit dort verlassen der Komfortzone. Wir wissen alle, wie schwer das ist. Ne? Und wenn er sich dann aber freiwillig entscheidet, sich das anzuschauen, irgendwann mal auf der Plattform, dann macht das freiwillig. Dann ist das was anderes. Früher im Konzern war es immer so, die Zentrale kam und sagte, yeah, wir haben ein neues Produkt. Und wir vom Vertrieb, yeah, welche Provision gibt es darauf? Ja, ganz normal. Oh nee, das lohnt sich nicht. Dann ist das Ding liegen geblieben. Ne, so ungefähr. Und das dazu, wenn wir die Gespräche mit den Banken führen, dann schaffen wir es in 100% der Fälle, zumindest einreichen zu dürfen. Das Charmante ist, dadurch, dass ich eine Mail-Integration dieser Bank habe, dass ich entweder auf Zuruf mit denen arbeite, als Tippgeber mit denen arbeite, das machen Banken zum Beispiel, die keine Provision zahlen, also die kein Vermittlergeschäft machen. Wir haben Banken, die kein Vermittlergeschäft machen bei uns im Pool. Oder als Vermittlervertrag ist das vollkommen egal. Theoretisch brauche ich die Bank nicht mal so auf der Plattform drauf. Ich muss nur den Kontakt haben, wo ich einreiche. Es wird natürlich einfacher, wenn ich ein definiertes Profil habe, Qualität, wenn ich definierte Prozesse in der Bank habe mit Feedbackzeiten, definitiv. Aber das ist zum Beispiel auch dieses Jahr bei uns das Jahr der Qualität. Wir gehen zwar jetzt relativ zeitnah live, eine Art hybriden Modus, sind es auch zu Teilen ja schon auf der Investorenseite, aber das größte Ziel, was dieses Jahr besteht, und das sage ich auch unseren Bankpartnern, wenn die mich fragen, wie viele Deals können wir denn über sie bekommen? Ich so, keine Ahnung, nicht viel dieses Jahr. Dann gucken mich mit fragenden Augen an. Ja, wissen Sie, ich kann Ihnen jetzt etliche Deals rüberhauen, davon dann haue ich in 20 Geschäfte rüber, 18, 19 Deals ab und sagen, Feindesab ist scheiße. Qualitativ schlecht. Oder ich gebe Ihnen 2 bis 3 Deals dieses Jahr vielleicht rüber und davon schließen Sie sich 2 ab, weil Sie sagen, die passen zu uns. Und wir schaffen eine qualitative Grundlage, die in der Aufbereitung so gut ist, dass Sie sagen, das mache ich häufiger. Das Kapital haben wir, deswegen haben wir ja gefundet, deswegen sind wir finanziert, damit wir genau diese Zeit haben, deinen Vorlauf in der Qualität zu gehen. Weil du weißt selber, Alex, wenn du im Vermittlerbereich unterwegs bist, es gibt so viele Kollegen draußen, die A, vielleicht aufgrund von Unwissen im Bereich Investmentimmobilie oder halt auch aufgrund von keine Lust, die Daten einfach nur zur Bank rüberrotzen. Und das ist halt das, was Probleme macht. Und, was du auch gerade am Anfang gesagt hast, steigende Zinsen. Letztes Jahr zu Ostern war, glaube ich, mit 6, 7 Wochen oder ähnlichem Arbeitszeit, ne? Oder war das dieses Jahr? Letztes Jahr? Ne? Genau. Dieses Jahr, ich habe das Gefühl, es ist noch länger geworden. Zurzeit, je nachdem, als Neukunde bei einer Bank mit einer etwas komplexeren Struktur hast du locker 1,5 bis 2 Monate. Wenn nicht mehr. Und wenn du dann noch die Unterlagen in einer gewissen Qualität und Güte nicht liefern kannst, dann bist du eigentlich schon fast raus. Weil am Ende des Tages ist es ja auch so, dass die Karriere des Bankers von der Art und Qualität deines Geschäfts abhängt. Weil wenn er Themen durchboxen muss in Vorständen und dann einfach Schrottprojekte vorstellt, dann ist einfach nach dem 3. Mal ist sein Ruf hin. Also muss ich ja dafür sorgen, dass die Eingangsqualität so komfortabel wie möglich und so einfach wie möglich ist. Und das machen wir zum Beispiel auch, wenn wir die Unterlagen dauerhaft da haben, können wir dir ja schon, so, bevor du finanzieren willst, sagen, dass sie abgelaufen sind und aktualisiert werden müssten. Vielleicht ist es sogar irgendwann möglich, bei Ämtern schwierig, dass du eine automatische Aktualisierung kriegst. KWG 18 Bilanzen. Du versorgst ja oft deinen Ruf bei der Bank, weil du hast sie im Postfach liegen, aber zur Bank geschickt hast du sie nicht oder die eine Bank hast du vergessen. Wenn dein Startup anbietet das nächstes Jahr, der Steuerberater es hochlädt, auch bei uns dann automatisch und es dann automatisch an alle Bankpartner mit deiner Zustimmung als Investor verteilt wird und du gar nichts mehr machen musst, dann hat die Bank ihre Reportingpflichten erfüllt und der Investor musste gar nichts tun. Also du kannst ganz, ganz viele kleine Kniffe liefern, womit du nicht ins Bankensystem rein musst, weil wir können dieses System und die Regulatorik nicht verändern. Das Einzige, was wir brauchen können, ist, dass wir versuchen, Lösungen zu bauen, die die Arbeitsweise damit möglichst einfach machen. Und KI gibt uns gerade diese Chance dazu. Weil als Mensch, sag mal ehrlich, du brauchst keine X-One-Pager oder Projektsheets mit individuellen KPIs von den Banken, was wir tun wollen bis Ende des Jahres, weil du A, die Infos nicht hast und B, den Aufwand nicht betreibst.
Ja, nee, definitiv. Und ich sag mal, im Bankengeschäft, wenn man dann die ersten Gespräche auch direkt mit dem Banker geführt hat, ist es ja auch wichtig, glaube ich, dahinter die Story, die Person, das Vorhaben präsentieren zu können. Für wen ist das dann? Was würdest du sagen? Das ist für den fortgeschrittenen Investor eher so als euren Zielpartner oder eher den Anfänger? Also würdest du da ein Stück weit differenzieren? Und wie wichtig ist dann wirklich dieses 1-zu-1-Gespräch noch, wie es, sage ich mal, in der herkömmlichen Bankenwelt auch gewesen ist?
Also ich halte das 1-zu-1-Gespräch für elementar. Deswegen gehen wir hinter die Verlobung. Also wenn beide Seiten Ja sagen, gibt es die gegenseitigen Kontaktdaten und dann macht man persönlich Termin, Teamscall, Telefonat, was auch immer man möchte. Ja? Weil ich glaube, gerade im Projektgeschäft zum Beispiel, auch im Aufteilergeschäft, ist es wichtig, dass ich weiß, wer steht zur Gegenüber. Und, sagen wir, Geldwäsche verschärft sich zum nächsten Jahr nochmal massiv im Rahmen der Reportingpflichten. Woher kommt das Geld? Ich muss die Leute kennenlernen. Ja, als Bank. Von der Kundenkategorie im Bereich der Investoren. Theoretisch kann jeder unsere Plattform zukünftig nutzen. Als Datenablageort, als gemeinsamen Arbeitsort etc. und so weiter. Wir bauen noch ganz, ganz viele Mehrwerte, die vielleicht woanders Geld kosten, einfach for free. Ja? Das heißt, wir bündeln jetzt zum Beispiel als erstes, das kostet zwar kein Geld, aber da muss da mehrere sein, wir bündeln Swap, Euribor, Bundesanleihe, all diese Daten auf einer Seite. Ja, dann musst du nicht mehr über 3-4 Seiten gehen. Daneben kommen dedizierte Immobilien-News, die immer mehr antrainiert werden, genau auf unsere Kundengruppe. Plus halt die Übersichten, was ich aktuell zu tun habe. Wir kooperieren jetzt demnächst mit Vermieterwelt. Wir werden deren erfolgsbasiertes Mieterhöhungsschreiben bei uns integrieren. Das heißt, wir schaffen die Datenbasis von Marktmieten und Mietspiegeln und dann klickst du einfach nur noch in der Perspektive drauf und generierst ein Mieterhöhungsschreiben, was Marktmieten als vergleichswertigen CO2 zieht, was gesetzeskonform ist, kannst du es rausschicken und bei Erfolg zahlst du, glaube ich, 3-mal die Mieterhöhung. Also da mal 15 Euro oder mal 20 Euro, je nachdem, was du da gerade hast und an Mieterhöhung. Und das ist ja vollkommen fein, weil wenn ich das mit so wenig Aufwand dann generieren kann, passt das ja. Analytics und Ähnliches kommt dazu. Wir werden in 1,5 bis 2 Jahren wollen wir so weit sein, dass wir auf Basis der Bonitätsdaten, die hinterlegt sind, der Kapitaldienstfähigkeit, der Bilanzen, des Beleihungswerts in der Lage sind, bevor du dein Projekt abschickst, bei der Eingabe der Daten bereits zu sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit du das so finanziert bekommst mit diesem Eigenkapital, mit dieser Tilgung, basierend auf deiner Bonität. Oder auf dem aktuellen Markt, der außen besteht. Kleinere Kunden unter 3 durchgeführten Finanzierungen, um die Frage final noch zu beantworten, können bei uns ohne eine Vorqualifizierung nicht direkt zur Bank, weil ich kann dem Banker nicht sagen, du zahlst mir hinter eine Provision, wir kriegen eine Provision von der Bank, ne, hinaus bei Erfolg. Und ich muss dem Kunden noch eine Annuität erklären. Also ich mache die Beratung und zahle noch Geld dafür. Ne? Alles darüber hinaus kann direkt zur Bank. Oder ich qualifiziere mich halt vor, dass ich halt wirklich Ahnung habe von dem, was ich tue. Kann ja sein, dass ich gerade nichts im Bestand habe, weil ich nur handel. Und wir sehen das halt in dem Moment nicht, weil die Historie nicht angelegt ist bis jetzt. Und wenn wir im Rahmen von größeren Projekten sprechen, so also ab 10 Millionen aufwärts meist, haben wir noch bei uns im Gesellschafterkreis 2 Leute, einmal aus dem Fonds, einmal in der Strukturierung. Das heißt, wir haben jetzt auch zum Beispiel Deals über 20 Millionen Euro. Da brauchst du aber jemanden, der wirklich nochmal in die Strukturierung geht. Das wird über eine separate Unternehmung von uns perspektivisch abgebildet. Weil solche Deals kannst du halt nicht mal eben in der Bank rüberwerfen, weil da teilweise auch viele Banken ja aussteigen vom Volumen her.
Ja? Ich würde nochmal 1-2 Schritte zurückgehen. Und zwar, man muss ja sagen, einfach auch aus dem Alltag, was wir erleben. Wir haben jetzt auch erst mit Niklas ein Mehrfamilienhaus finanziert, was auch über Sonderlösungen ging. Wir haben Wir haben aber auch häufig Menschen, die ankommen, und das ist ja so ein bisschen das, was du auch gerade beschreibst, die haben vielleicht bei ihrer Hausbank oder bei einer Bank, mit der sie mal Vertrauen geschöpft haben, 2, 3, 4, 5 Finanzierungen gemacht, sind jetzt bei 750.000 oder 1 Million Volumen, sind bei der Bank quasi dicht oder haben da gefühlt die dreifachen Auflagen und fangen dann an, sich umzuschauen. Und du hast gerade schon einen großen Punkt erwähnt, und das ist das Thema Datenqualität dann in dem Moment, weil wenn ich immer wieder bei derselben Bank finanziere, braucht die ja nicht mehr so wahnsinnig viel Zeug von mir, außer vielleicht die neuen Steuerunterlagen, die könnt ihr über Datev euch direkt ziehen. Warum da selten eine Bank bisher dran gedacht hat, weiß ich noch nicht, aber super starke Vereinfachung. Ich möchte nur nochmal da reingehen, wie überspringt ihr quasi diese Wechselhürde? Also wie viele verschiedene von diesen Maßnahmen, ähnlich wie du es gerade schon bei Datev genannt hast, bietet ihr mit an, um es den Leuten möglichst einfach zu machen, auch von der Datenqualität hochzukommen, ohne dass bei euch eine Person ständig hinterherlaufen muss? Wie setzt ihr das um?
Also anfangs ist es tatsächlich unser Clearing, was damit drüber schaut. Wir trainieren aber gleichzeitig eine Maschine darauf. Genau dort, abgesehen von den Basics, die man ja so vordefinieren kann. Ja, also die kannst du ja in der Maschine auch vorher schon beibringen. Ne? Aber wir trainieren gleichzeitig auf Basis unserer Mitarbeiter, auf Basis unseres Clearings, eine Maschine über typische Verhaltensweisen. Ne? Wie gesagt, der Mensch soll immer erhalten bleiben, aber ich möchte, dass unsere Mitarbeiter kein Bullshit mehr machen müssen. Sondern nur ihre Kernkompetenz ausschöpfen können. Ne? Und dann sind die glücklicher, brauche weniger Leute, ich kann besser bezahlen, etc. und so weiter. Das ist ja alles, ne, hintereinander. Also anfangs ist es der Mensch und es wird dann immer mehr antrainiert hinaus. Und wir holen uns ja oder haben im Hintergrund auch Kompetenz. Wir arbeiten gerade oder sind gerade am Startpunkt mit einer Sparkasse, wo wir eine Kreditstrecke arbeiten wollen auf Basis unseres Systems, weil deren Aussage dann ganz klar ist, hey, wir möchten gerne unseren Vermittlerpool einschränken und die Qualität steigern. Das heißt, unterhalb eines gewissen Standards nehmen wir es gar nicht mehr an. Lasst uns doch gemeinsam diesen Standard entwickeln, dass wir theoretisch uns, wenn das vom Datenprozess her, von der Regulatorik her so aufgesetzt ist, die Daten einfach nur noch runterladen und unheimlich schnell in der Lage sind, ein Angebot zu erstellen. Das hilft uns prozessintern, das hilft euch als Referenz für andere Sparkassen beispielsweise. Und das Gleiche wollen wir jetzt auch noch mit der Volksbank aufsetzen, ne? Weil dann haben wir die beiden Großen, die eigentlich einen Großteil unseres Geschäfts bedienen. Es gibt noch Privatbanken, mit denen wir auch arbeiten. Das ist gerade im Projektgeschäft momentan sehr, sehr interessant. Aber es ist nicht interessant für die Leute, die meinen, sie müssten dann 100-110% in dem Projekt noch finanzieren. Das ist dann meist auf 80% Basis.
Was mich mal noch interessieren würde, wäre auch mal der Investor hinter dieser Idee. Also umgekehrt, wenn du auf der anderen Seite des Tisches sitzt, wie sieht denn dein persönliches Portfolio aus? Wie sieht deine Anlagestrategie aus? Also vielleicht nimm uns da mal so ein Stück weit mit, was du suchst und wie du finanzierst dann privat praktisch und welche Projekte da gerade in deinem Hauptaugenmerk liegen.
Aktuell ist meine Anlagestrategie, ich habe keine. Weil ich momentan das Unternehmen aufbaue. Selber im Bestand habe ich knapp 30 Wohneinheiten, 15 Garagen, 5 Stellplätze. Im Bestand ist da auch mal ein bisschen mehr, also über die Abwicklung der alten Company musste auch mal ein bisschen was dran glauben, weil einfach Kapital her musste, weil ich natürlich auch selber sehr, sehr viel Geld verbrannt habe in der Zeit. Es war auch nicht die einfachste Zeit. Ein Haus ist sehr lehrreich, aber nicht die einfachste. Wenn ich heute kaufen würde, würde ich, glaube ich, klassisch im Wohnbereich bleiben. Ich habe jetzt gelernt, dass wenn du genug Zeit hast und genug Arbeit reinsteckst, dass du unheimlich gut noch einkaufen kannst. Ich habe vor kurzem mit jemandem reden dürfen, der innerhalb von einem Jahr von knapp 8 auf 100 Einheiten gestiegen ist, im süddeutschen Raum und im Leipziger Umgebungsraum. Und ich sag mal, das alles Cashflow positiv gekauft hat. Und das war jetzt aber nicht irgendwo Land, sondern es war A-Stadt, B-Stadt, B-Plus-Stadt, nahe Speckgürtel. Und dann sehe ich halt, ey, mega, was wir momentan für eine Zeit haben. Und ja, wir haben gewisse politische Herausforderungen, die jetzt auch wieder anstehen. Wir sollen ja demnächst die Heizkosten unserem Mieter mitbezahlen dürfen, wenn wir eine Gasheizung einbauen. Ich übertreibe gerade mal, überspitze ein bisschen. Möchte auch gar nicht so tief rein. Es wird immer Herausforderungen geben. Nichtsdestotrotz, wir haben immer noch ein Mieterland und wir werden immer ein Mieterland bleiben. Dementsprechend kannst du eben auch noch gut in Immobilien investieren. Wohnen Büro momentan schwierig, so aus dem Feedback, was ich rausbekomme, werden wir zukünftig auch machen, aber ist momentan schwieriger. Logistik geht immer noch ganz gut. Was unheimlich gerne im größeren Bereichssegment genommen wird, ist natürlich Städte als Mieter. Ne? Kein Flüchtlingsheim, sondern klassische Ämter oder ähnliches. Ne? Das geht momentan relativ häufig auch über den Tisch.
Jetzt haben wir einen Vorteil in diesem Podcast-Format. Wir haben dich als Person hier und du hast eine Sache gemacht, die man sonst selten hört. Du hast direkt mit, ich sag mal, auch den Schwierigkeiten, die es damals beim ersten Versuch gab, auch angefangen und bist da auch sehr offen drüber in der Kommunikation, was finde ich persönlich eher ein Zeichen von Stärke ist. Und ich weiß, wir stellen viele Fragen auch nochmal am Ende, aber mich würde interessieren, habt ihr quasi dieselbe Firma einfach zweimal gegründet und einfach nur nochmal umstrukturiert? Was sind die Unterschiede? Ich weiß, dass es rechtlich einige Unterschiede bei euch gibt in der Art und Weise, wie ihr es jetzt mittlerweile handhabt. Aber nimm uns da vielleicht mal mit rein für Leute, die in diesem Bereich Firmen gründen wollen, Ideen haben, also sich verwirklichen möchten. Was sind vielleicht auch da so ein paar Sachen, die du von deiner Erfahrung her mitgeben kannst, wo du sagst, okay, da können wir den Leuten vielleicht 1, 2, 3 Jahre Vorsprung geben?
Gerne. Du hast recht, ich bin da wirklich sehr, sehr transparent drüber, soweit das denn auch rechtlich möglich ist, auch wiederum das in der Betonung. Du merkst, ich weiß nicht, ob man das merkt, ich werde gerade so ein bisschen unruhiger, es ist so das Innere, nach außen verarbeitest du solche Themen schneller als der Körper innerlich und ich finde das total spannend, was immer mit dem Körper dann passiert. Ich habe da gerade so hin und her gewackelt, ne? Also es ist diese Unruhe, die aufkommt. Wir haben damals Gelder eingesammelt in der ersten Company und wir haben ein paar entscheidende Fehler gemacht im Unternehmen. Der erste wirklich große Fehler, den ich gemacht habe, ist nicht an mich selber zu glauben. Nicht daran zu glauben, dass ich alleine in der Lage wäre, dieses Unternehmen zu bauen. Nicht alleine im Sinne von als One-Man-Show, sondern als initialer Ideengeber. Andererseits sage ich auch, das kläre ich gleich auf, dass es gut ist, dass ich heute Partner mit im Boot habe. Das ist auch ein Learning gewesen. Wichtig ist aber, dass du ja für dich definierst, welcher Typ von Menschen zieht mich rein. Und nicht grundsätzlich hier von dem, ey, ich brauche jetzt jemanden mit der Erfahrung, sondern welche wirklichen Typen von Menschen ziehst du dir mit rein? Und warum ziehst du genau diese Menschen an in diesem Moment? Ist das vielleicht aus einer Wunde heraus? Ne? Jetzt ziehst du immer wieder diese Menschen an, bis du dir darüber bewusst bist, dass du diese Wunde vielleicht hast. Ne? Und tun dir diese Menschen vielleicht nicht gut in dem Moment auch wieder. Und ich habe eine Zeit lang immer wieder Menschen angezogen, die nicht gut für mich waren. Bis mir bewusst wurde, welche Basis das hatte und wie das verursacht wurde. Das war der erste Fehler. Aber die Erkenntnis darüber ist halt leider nur durch die Insolvenz der alten Company gekommen. Zweiter Punkt ist, und das machen wir im Immobilienbereich auch sehr, sehr selten, wir tun es ja gerne zusammen und sagen, hey, komm, lass uns eine Gesellschaft gründen. Ne? Die schnellste Gründung einer UG hatte ich damals in 2,5 Minuten mit meinem Stammnotar. Blöd war bloß, dass am nächsten Tag die Notargehilfin anrief und sagte, cool, dass sie da waren, aber sie haben beide vergessen zu unterschreiben. Das heißt, ich musste nochmal wiederkommen. Aber er auch. Deswegen, das war ganz, ganz witzig. Aber wir sagen halt, okay, komm, mach einen Standardfachtag. Es wird doch schon funktionieren. Ja, solange es funktioniert, ist auch alles gut. Dann sind alle happy miteinander, alle machen Geschäft, alle machen Gewinn. Aber wenn es mal nicht funktioniert, kristallisiert sich sehr, sehr schnell heraus, dass die Menschen egoistisch werden. Und da nehme ich mich teilweise auch nicht aus, weil irgendwann gehst du einfach in den Selbstschutzmodus. Das musst du tun. Ich würde heute Verträge immer und auch im Bereich von Immobiliengesellschaften anders bauen. Ich würde zum Beispiel, wenn ich Paritäten habe, also 50-50 in die Richtung, würde ich so eine, ich glaube, die heißt Texas Shootout-Klausel mit reinbauen. Das heißt, ich versuch's immer zu beschreiben, ich kriege das nicht wirklich hin. Also ich bin auch kein Rechtsexperte, ne? Das heißt aber eigentlich ungefähr so, okay, wir wollen uns trennen. Ich biete dir das für die Unternehmensanteile an. Wenn du es nicht annimmst, musst du es aber für den Preis kaufen. Das heißt, in dem Moment geht dieses Thema, ich verlange einen utopisch hohen Preis für meine Anteile nicht, weil ich müsste es ja dann selber dafür kaufen. Wenn du schon sowas hast. Ich würde zum Beispiel, selbst wenn du eine Mehrheit hast, keine Summenbegrenzung in die Sperrklausel in den Entscheidungen mehr mit reinnehmen. Weil entweder ich bin verantwortlich für etwas als Geschäftsführer mit einer Mehrheit oder halt nicht. Und wenn nicht, dann lässt man es. Und viele von uns machen sich draußen auch meiner Meinung nach zu klein, weil es will ja jemand in dem Moment mit dir zusammenarbeiten. Der hat einen Grund, warum er mit dir zusammenarbeiten möchte. Also, auch wenn ihr vielleicht am Anfang seid, besteht auf eure Rechte. Lasst euch, geht, wenn ihr ein blödes Bauchgefühl habt, keine Kompromisse ein. Dann lieber das Geschäft sein lassen. Es kommt jemand Neues und wo es dann halt hinten raus auch passt. Ne, natürlich musst du Fehler machen, aber die sind halt sonst recht teuer. Ansonsten sollten wir uns mehr trauen, Sachen zu machen. Einer unserer Stamminvestoren hatte damals gefragt, der heute nicht mehr dabei ist. Also wir haben ja wirklich die Situation gehabt, wir haben Geld eingesammelt. Ich habe selber, ich glaube, 300.000 Euro in die Firma direkt und indirekt investiert. Eine Dreiviertelmillion hatten wir ungefähr eingesammelt, roundabout. Ne? Das Geld war weg. Ne? Und weil die damaligen Investoren zu Teilen auf uns wieder zukamen und uns gebeten haben, das nochmal zu tun. Ne? Und uns dann Gesellschaftsanteile von einer Gesellschaft verkauft haben. Ne? Sind wir heute überhaupt nochmal hier? Weil ich hätte nicht das Geld mehr dafür gehabt. Ne? In dem Moment, das war alles weg. Also ich habe in den letzten 4 Jahren knapp einen 7-stelligen Betrag verbrannt. Eigenes, also alles, was ich so vorher aus den Immobiliengewinn mitgenommen hatte, war weg. Es ist nicht die gleiche Gesellschaft. Die Incred GmbH, so hieß sie damals, ist eine Basisversion dieses Unternehmens gewesen. Wir haben auch tatsächlich komplett bei Null angefangen. Genau genommen bin ich tatsächlich auch nicht der Gründer. Ich habe Gesellschaftsanteile gekauft von einem unserer heutigen Gesellschafter. Und die Finest Hub ist eine komplett andere Unternehmung. Es ist das gleiche Grundkonstrukt an Software. Nicht aufgesetzt, wir haben nichts übernommen, wie gesagt, alles neu programmiert, aber in dem Sinne von der Logik her. Aber was darum gewachsen ist, an Mehrwerten für Banken und für Investoren, ist halt was komplett anderes. Damals war es halt einfach nur, ich schreibe dich anonym aus, bringe dich zusammen und das war es. Da war nichts mit Aufbereitung, da war eine Grundlagenschaffung etc. und so weiter. Da war nichts mit Mitarbeiterentlastung in der Bank drin, keine E-Mail-Einbindung. Also die Basis ist ähnlich, aber das Unternehmen ist ein komplett anderes. Auch vom Mindset her, von den Leuten.
Ja, also super spannend. Also auch da von meiner Seite nochmal, dass du diese Transparenz halt auch mit reinbringst. Ich finde das immer von der unternehmerischen Seite super spannend. Und das ist ja auch eine Frage von Fehlerkultur am Ende des Tages, dass man halt sagt, ja, ich mache diese Fehler und ich ziehe daraus halt wieder die richtigen Rückschlüsse, baue dann vielleicht auch nochmal eine ähnliche Idee. Die Grundidee muss ja nicht schlecht gewesen sein, irgendwie nochmal um und schaffe da was Neues. Deswegen bin ich dann bei unserer letzten Frage dann auch gleich ganz gespannt, was du dann noch für eine Weisheit bringst, weil da war jetzt schon einiges mit dabei. Vorab würde mich aber noch eine Sache interessieren. Wie ist denn dein 5-Jahres-Plan oder was ist da jetzt auf der Agenda? Was ist in der Pipeline? Wo willst du hin? Gib uns da vielleicht mal noch so einen kurzen Ausblick.
Also im kommenden Jahr erstmal ist es so, dass wir die Qualität, habe ich ja vorhin schon mal erzählt, ne, dass wir eine gute Grundlage schaffen wollen. Wir wollen uns in der Geschäftsführung nächstes Jahr verstärken als Unternehmen. Das heißt, mein Plan ist es tatsächlich auch einen Schritt zur Seite zu gehen. Nicht raus, bitte nicht falsch verstehen. Ne? Das ist ja immer, hey, ich habe jetzt gegründet, 2 Jahre später, ciao, ich bin jetzt weg. Nein, auf keinen Fall. Aber was wir halt gerade merken, das Wachstum. Ne, gerade ich mache Banken und Investoren zurzeit noch komplett alleine. Es sind dieses Jahr 150 Hotelnächte, die ich habe. Möchte ich auch nicht jahrelang machen, sondern ich gehe einen Schritt zur Seite, konzentriere mich wieder mehr auf die Investoren. Wir holen tatsächlich jemand aus einer Bank mit noch in die Geschäftsführung rein. Wir haben jetzt schon das Team massiv vergrößert und auf 5 Jahre gesehen, glaube ich, dass wir hier eine richtig, richtig geile Bude haben, wo wir den Markt ein bisschen verändern können und tatsächlich auch schon, zumindest laut Planung, dann in verschiedenen anderen Ländern noch mit unterwegs sind, weil es gibt ja auch Banken, die finanzieren Grenzbanken.
Dann sagen wir gleich danke. Aber bevor wir da hinkommen, hat Niklas schon erwähnt, unsere berühmte letzte Frage. Und zwar, wenn du den Menschen da draußen noch eine weitere Lebensweisheit teilen dürftest, irgendwas, was dir besonders wichtig ist, was du gerne den Menschen mitgeben möchtest, kann mit deinem beruflichen Leben zu tun haben, muss es aber nicht. Was wäre das?
Glaubt an euch selber, glaubt an Netzwerke und seid egoistisch in einem gewissen Maße. Egoistisch heißt nicht, nur eigenbezogen. Egoistisch heißt, ich darf, kann nur geben, wenn ich selber habe. Und glaubt an euch selber, setzt selber um, probiert, fallt hin, sprecht darüber, weil nur so können wir lernen. Wie sollen wir untereinander lernen, wenn wir nicht wissen, was der andere falsch gemacht hat? Und schämt euch nicht dafür. Das ist okay. Im Unternehmertum wird das total easy gesehen. Selbst die Banken gehen damit recht entspannt um. Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe privat, es war eng, nichts mitgenommen, aber am Ende des Tages sprecht, kommuniziert und verliert den Glauben nicht an das Gute im Menschen. Weil selbst wenn ihr mit 10 Leuten redet oder auch mal was gibt, es kommt nur ein oder zweimal was zurück, dann hat sich das schon gelohnt. Das ist geil. Die restlichen 8, wisst ihr, dann halt Bescheid, packt die weg.
Sehr, 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 sehr starkes Schlusswort von deiner Seite. Also vielen Dank auch nochmal sowohl für deine Einblicke. Ich glaube, da kann man sowohl von der strategischen, von der investorischen Seite, natürlich von eurem Kernthema, auch wie ich die Finanzierung anstelle, aber auch vom Mindset, glaube ich, sehr, sehr viel mitnehmen, wie man da jetzt in so einem Investment rangeht. Denn am Ende ist auch das Immobilieninvestment wie ein kleines Unternehmen, wenn wir es mal darauf runterbrechen. Von daher vielen Dank für deine Einblicke dort. Wie gewohnt findet ihr alle Infos auch zu André nochmal in den Shownotes darunter. Von daher, checkt da gerne auch mal die neue Plattform aus und ja, gerne dann auch nochmal in einem Jahr oder in zwei vielleicht nochmal so ein kleiner Recap zwischen uns hier, wo wir dann mal schauen, so wie, wo steht die Plattform dann, wie viele Nutzer hat sie dann, was konnte noch entwickelt werden. Ich glaube, das ist auch ein ganz spannender Ausblick. Ja, und von daher, vielen Dank sowohl an dich, aber auch natürlich an alle Zuhörenden. Und dann wünschen wir euch entweder ja einen guten Start in den Tag oder auch eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr hier zuhört. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, danke.
Bis dahin.